Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, am Mikrofon begrüßt Sie Marika Antaschowa.
Nachrichten.
Regierungschefs der Slowakei und Tschechiens wollen Kooperation vertiefen. Präsident ernannte neue Professoren und hob ihre Mission hervor. Ölnotstand in der Slowakei könnte nächste Woche aufgehoben werden. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico und sein tschechischer Amtskollege Andrej Babiš haben am Dienstag im tschechischen Schloss Nová Horka ein Memorandum über eine vertiefte Zusammenarbeit unterzeichnet. Gleichzeitig unterschrieben sie ein Memorandum über Verständigung und Kooperation im Bereich der friedlichen Energienutzung. Der tschechische Minister für Industrie und Handel Karel Havlíček und die slowakische Wirtschaftsministerin Denisa Saková unterzeichneten zudem Vereinbarungen über die geteilte Verantwortung für die Speicherung von Gas in den Gasspeichern in der tschechischen Gemeinde Dolné Bojanovice. Mehr dazu im Tagesthema. Das slowakische Staatsoberhaupt Peter Pellegrini hat am Dienstag in Bratislava 30 neue Professoren ernannt. Den Akademikern, die in Fachbereichen wie Geschichte, Molekularbiologie, aber auch Design tätig sind, überreichte er die Ernennungsurkunden im Präsidentenpalais. Dabei hob er die gemeinsame Mission der Professoren hervor, und zwar die Förderung von Talenten. Gleichzeitig betonte er, dass Bildung in der heutigen Welt der wichtigste Rohstoff ist. Der Ölnotstand in der Slowakei könnte am kommenden Mittwoch aufgehoben werden, sofern die Raffinerie Slovnaft das ausgeliehene staatliche Erdöl an die staatlichen Sachreserven zurückgibt. Dies sagte Ministerpräsident Robert Fico am heutigen Mittwoch nach Gesprächen mit Slovnaft-Vertretern. Er erklärte: Sobald unsere staatlichen Reserven wieder voll sind, um die EU-Vorgabe zu erfüllen, für 90 Tage gerüstet zu sein, sind wir in der Regierung bereit, den Ölnotstand aufzuheben. Dieser musste ausgerufen werden, um Slovnaft einen Ölkredit gewähren zu können. Wie Fico weiter sagte, habe das keinen Einfluss auf die Regierungsverordnung, die zweifache Dieselpreise und Beschränkungen beim Kauf regelt. Diese Verordnung werde bis zum Ablauf der 30-tägigen Geltungsdauer in Kraft bleiben. Die Nachrichten entstammen Meldungen der Presseagentur TASR.
Tagesthema.
Sie haben eine Bilanz ihrer gegenseitigen Beziehungen gezogen. Sieht man sich das unterzeichnete Memorandum an, wird man feststellen, dass es praktisch in jedem Bereich enormen Spielraum für eine Vertiefung der Kooperation und gemeinsame Projekte gibt. Dies sagte der slowakische Ministerpräsident Robert Fico, der am Dienstag mit seinem tschechischen Amtskollegen Andrej Babiš auf dem tschechischen Schloss Nová Horka ein Memorandum über eine tiefere Zusammenarbeit unterzeichnete. In Tschechien hatten sich beide Regierungen zu einer gemeinsamen Sitzung getroffen. Das gemeinsame Treffen stand unter dem Motto Stimme der Vernunft, bemerkte Robert Fico. Wir vernachlässigen den bilateralen Aspekt unserer Beziehungen auf unglaubliche Weise. Wir fahren nach Brüssel und ersticken dort an der europäischen Agenda. Wir verbringen Stunden mit der Ukraine-Problematik, quälen uns mit Themen, bei denen wir nicht weiterkommen. Und dann treffen wir uns bilateral und sind sehr überrascht darüber, was wir alles gemeinsam machen können. Babiš bezeichnete das 13 Seiten umfassende Memorandum als sehr konkret. Wie Fico darlegte, geht es darin beispielsweise im Verkehrsbereich um ein gemeinsames Vorgehen bei der Planung und dem Bau einer internationalen Straßenverbindung zwischen den Städten Puchow und Zlín, sowie um eine Koordinierung bei der Modernisierung der Eisenbahnstrecke auf dem Abschnitt Devinska Nova Ves und Tschechische Republik. Er nannte drei Themen, denen Aufmerksamkeit geschenkt werden muss, nämlich den Weltfrieden, die Energiesicherheit und die Bekämpfung illegaler Migration. Er würdigte Babišs aktiven Ansatz bei den Verhandlungen des Europäischen Rates, wobei er die Strompreise anspricht. Babiš sieht die Lösung der Energiekrise im Raum der Visegrad-Länder Deutschlands und Österreichs. Der tschechische Ministerpräsident erklärte:
Musíme bojovat dál
Wir müssen weiterkämpfen, um vor allem Deutschland davon zu überzeugen, dass es besser ist, die Preise für ETS1-Zertifikate für die gesamte europäische Industrie zu deckeln, als diese Industrie zu subventionieren. Deutschland hat dort natürlich 84 Milliarden Euro investiert, aber wenn die Industrie Hilfe erhält und keine spekulativen Preise für ETS1 zahlen muss, desto weniger wird es die Haushalte kosten. Die erste gemeinsame Regierungssitzung der Slowakei und Tschechiens fand 2012 statt. Die letzten zwischenstaatlichen Konsultationen, die für Frühling 2024 geplant waren, kamen nicht zustande. Sie wurden vom damaligen tschechischen Kabinett unterbrochen, das mit einigen außenpolitischen Schritten der slowakischen Regierung nicht einverstanden war. Dies betraf die Haltung der Slowakei zum Krieg in der Ukraine.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, und nun geht es weiter mit dem Magazinteil unserer Sendung Die Slowakei hautnah. Dazu begrüßen Sie Tonmeisterin Romana Schundelikova an den Reglern und Redakteurin Kerstin Jakubik am Mikrofon. Mit dem heutigen Tag beginnt ein neuer Monat, wobei der 1. April nicht nur internationaler Tag der Vögel, sondern auch Tag der Narren- und Spaßvögel ist. In unserer heutigen Sendung wollen wir aber noch einmal in den vergangenen Monat zurückkehren, denn Ende März feierte Radio Slowakei international 33. Geburtstag. Ein Auslandsprogramm per Rundfunk gibt es dabei auf dem Gebiet der heutigen Slowakei aber schon viel länger. In diesem Jahr werden es bereits 90 Jahre, und das haben wir uns etwas genauer angeschaut. Außerdem werden wir noch eine vielleicht etwas bizarre Art von Schmuck vorstellen, hier unsere heutigen Themen. 90 Jahre Auslandsprogramme im tschechischen und slowakischen Rundfunk. Jagdtrophäen als Schmuck. Zu unserem Programm wünschen wir Ihnen angenehme Unterhaltung.
Radio Slowakei International.
Der tschechische Rundfunk feiert 2026 ein ganz besonderes Jubiläum, nämlich 90 Jahre seines Auslandsdienstes, der seit 1936 in die ganze Welt sendet. Und da Radio Slowakei International nach der Teilung der Tschechoslowakei aus diesem Auslandsdienst Radio Prag als Nachfolgeorganisation für die Slowakei entstanden ist, verdient das selbstverständlich auch bei uns Aufmerksamkeit. Unsere Kollegin Martina Grenjova-Simkovičová sprach aus diesem Anlass mit der derzeitigen Chefredakteurin Klára Stejskalová über die Geschichte von Radio Prag International, aber auch über die Gegenwart. Am 31. August 1936 startete in der damaligen Tschechoslowakei ein Auslandsprogramm auf Kurzwelle, und zwar im alten Sendegebäude in Poděbrady, und erlangte schnell internationale Bekanntheit. Zum 90. Jubiläum sind neben besonderen QSL-Karten auch spezielle Programme geplant. So richtige Feierstimmung will nach den Worten von Chefredakteurin Klára Stejskalová aber trotzdem nicht aufkommen.
Leider werden die Feierlichkeiten zu unserem 90. Jubiläum getrübt, da die neue Regierung und der Außenminister beschlossen haben, unser Budget auf beträchtliche Weise zu kürzen. Das Budget wurde um ein Viertel gekürzt, was natürlich auch harte Eingriffe in die Arbeit unseres Senders bedeutet. Und es werden verständlicherweise auch Mitarbeiter entlassen werden müssen.
Eine ähnliche Entwicklung gibt es auch bei anderen Auslandsprogrammen weltweit. Daher erscheint es umso wichtiger, die Bedeutung solcher Auslandsdienste klar zu definieren, wie es auch Klára Stejskalová in Prag versucht.
Also wir versuchen darauf hinzuweisen, dass wir im Grunde die Stimme der Tschechischen Republik im Ausland sind. Eine seriöse Stimme. Eine Stimme, die die Tschechische Republik frei von Falschmeldungen und so weiter präsentiert. Man könnte es auch ein wirksames Instrument der Diplomatie nennen.
In der Tschechischen Republik ist der Auslandssender Radio Prag International dem Außenministerium unterstellt. Radio Slowakei International hier in der Slowakei gehört dagegen in die Zuständigkeit des Kulturministeriums. Auch das zeigt, dass sich die beiden Sender nach der Teilung der Tschechoslowakei in unterschiedliche Richtungen entwickeln. entwickelt haben. Trotzdem sind sie nun in eine ähnliche Situation geraten, denn auch RSI musste im Oktober letzten Jahres um sein weiteres Bestehen fürchten. Doch kehren wir nun noch einmal zu den gemeinsamen Anfängen beider Sender und den Gründen zurück, warum die Tschechoslowakei im Jahr 1936 überhaupt mit ihren Auslandsprogrammen begonnen hatte.
Der Beginn der Sendungen war eine Folge der geopolitischen Situation. Das damalige Außenministerium der Tschechoslowakischen Republik verspürte die Notwendigkeit, gegen die Propaganda vorzugehen, die sich am Vorabend des Zweiten Weltkriegs von Deutschland, Ungarn, der Sowjetunion und auch von Italien aus verbreitete. Man suchte nach einem wirksamen Instrument, um die Tschechoslowakei zu präsentieren und auch die Landsleute in Übersee dazu zu bringen, die Republik zu unterstützen.
Doch der Krieg brach trotzdem aus und der Auslandssender verstummte für ganze 7 Jahre, in denen auf seiner Kurzwellenfrequenz nur klassische Musik ausgestrahlt wurde. Ein richtiges Programm gab es in dieser Zeit nicht.
Das lief erst
1945 wieder an, als sich die Tschechische Republik für einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum als freies Land präsentierte. Es war eine Zeit des größten Aufschwungs der Auslandssendungen, denn die Tschechoslowakei wollte zeigen, wie weltoffen sie ist. Damals wurde in 18 Sprachen gesendet, aber wie wir wissen, kam dann das Jahr 1948 und aus Radio Prag, wie es damals hieß, wurde das Sprachrohr des kommunistischen Regimes.
Das blieb dann auch für viele Jahre, wobei sich bei Radio Prag die jeweilige politische Entwicklung bemerkbar machte.
Wir wissen, dass es in den 1960er Jahren zu Auflockerungen kam, was sich auch in den Auslandsprogrammen widerspiegelte. Sie wurden freier und Anfang 1968 wurde auch die Zensur definitiv aufgehoben. So konnten auch die Redakteure in den ausländischen Redaktionen frei arbeiten. Leider endete das, wie wir wissen, mit einer Invasion sowjetischer Truppen, was auch hart auf den Auslandsdienst zurückfiel. Viele Redakteure, die nicht mit dem Einmarsch der sowjetischen Armee einverstanden waren, landeten auf der Straße und es kam zu großen personellen Veränderungen, bei denen neue Leute eingestellt wurden. Wir bereiten gerade eine sehr interessante Serie vor, bei der wir die 90 Jahre Geschichte aufarbeiten. Darin erinnern sich unter anderem Zeitzeugen, wie damals Leute eingestellt wurden, denen zwar entsprechende Sprachkenntnisse fehlten, die dafür aber dem damaligen Regime treu ergeben waren. Und in einem solchen Geiste trug sich das Auslandsprogramm dann auch bis zum Jahre 1989, einschließlich propagandistischer Aktionen. Als zum Beispiel in Polen die Solidarność-Bewegung aufkam, startete umgehend ein Programm in polnischer Sprache, damit die Tschechoslowakei sofort mit einer Gegenpropaganda gegen diese Bewegung reagieren konnte.
Die Propaganda beschränkte sich dabei nicht nur auf den Osten, sondern sie machte Radio Prag im Sinne des damaligen Regimes auch zum Sprachrohr für sozialistische und kommunistische Bewegungen in westlichen Ländern wie Italien, Spanien oder sogar Chile. 1989 kam es dann zu einem erneuten Kurswechsel beim Auslandsdienst des Tschechoslowakischen Rundfunks.
Natürlich konnte das Auslandsradio endlich aufatmen und in demokratischen Intentionen senden, obgleich die Zeit nach der Wende nicht einfach war. Denn da der Auslandssender den Ruf eines propagandistischen Mediums aus sozialistischen Zeiten mit sich trug, musste er die damaligen Politiker erst einmal überzeugen, dass es sinnvoll ist, die Auslandsprogramme beizubehalten. Zum Glück ist das gelungen, auch nach der Teilung der Republik, als dann Radio Prag International und Radio Slowakei International entstanden sind.
Einer, der nach der Wende für den anfangs noch tschechoslowakischen, nach 1993 dann tschechischen Auslandsdienst Radio Prag gearbeitet hat, ist David Vorn. Der Journalist, Publizist, Dokumentarist und Rundfunkredakteur kann auf hunderte Rundfunkdokumentationen für den tschechischen Rundfunk und für BBC zurückblicken und war schließlich ab 1998 sogar Chefredakteur bei Radio Prag.
Das heißt, ich habe mich um den Inhalt gekümmert von den 6 Redaktionen. Damals waren es noch 5 Redaktionen Und da habe ich angefangen. Das war gerade zu einer Zeit, als es zu vielen Änderungen kam, hauptsächlich technologisch, weil das war schon klar, dass es eigentlich unheimlich viele Möglichkeiten gibt mit dem Internet. Das war erstens mit, wir haben so Nachrichten per E-Mail geschickt, und dann schon ab dem Jahr 1994 hatte Radio Prag die eigene Webseite, und dann allmählich fing es auch mit Ton an. Und dann war es wirklich sehr interessant. Und das war gerade die Zeit, als ich als Chefredakteur gekommen bin. Und es war wirklich eine schöne Zeit. Plötzlich nicht mehr nur Kurzwellensendungen, sondern da waren so viele andere Möglichkeiten. Und wir haben auch mit anderen Sendern zusammengearbeitet, was mich besonders gefreut hat, zum Beispiel auch mit Radio Slovakia International, mit der englischen Redaktion, auch mit der deutschen Redaktion damals. Und wir haben verschiedene so in Zusammenarbeit mit der Slowakei, mit Ungarn, mit Österreich und mit Polen und mit weiteren Ländern, auch Slowenien und Kroatien, haben wir sogar also zusammen Sendungen gemacht, was wirklich schön war.
Die Zeit von David Vorn als Chefredakteur war also unter anderem von neuen Möglichkeiten für die Verbreitung des Rundfunkprogramms und neuen Kooperationen geprägt. Heute dagegen scheint alles eher rückläufig. Die Kurzwelle wird abgebaut, die Programme sollen eingeschränkt werden oder verschwinden völlig.
Ja, leider ist es sehr, sehr unlogisch, weil es gab nie so viele Möglichkeiten. Eigentlich sollte man das nutzen und versuchen, das Publikum zu erreichen, weil heutzutage kann jeder per Handy den slowakischen Rundfunk, den tschechischen Rundfunk, eigentlich alle möglichen Sender hören, lesen, Bilder sehen, Videos schauen. Es war noch nie so erreichbar. Und gerade zu dieser Zeit, das ist eigentlich verrückt, werden die Sendungen gekürzt, geschlossen. Und es gibt immer weniger Geld, und das ist absolut unlogisch.
Und auch die derzeitige Chefredakteurin von Radio Prag International, Klára Stejskalová, sieht die Zukunft der Auslandsprogramme eher düster.
Ich wäre gern Optimistin, doch ich bin mir nicht sicher. Und die Schwierigkeiten, denen ihr in der Slowakei gegenübersteht, können schon bald auch bei uns eintreten. Denn gerade diese Tage läuft hier in Tschechien eine sehr starke Debatte darüber, wie in Zukunft der gesamte tschechische Rundfunk finanziert werden soll. Die aktuelle tschechische Regierung sieht in ihrer Programmerklärung vor, dass der tschechische Rundfunk und das tschechische Fernsehen verstaatlicht und aus der Staatskasse finanziert werden sollen. Das ist ein Modell, was in der Slowakei bereits seit einiger Zeit läuft, und wir wissen, wie das funktioniert. In einem solchen Falle ist es selbstverständlich fraglich, wie es mit den Auslandsprogrammen weitergehen würde.
Auch die Situation bei anderen Auslandssendern in Europa und Übersee gebe laut Stejskalová keinen Grund zum Optimismus, und so wird sich ihre Zukunft in den nächsten Jahren wohl zunehmend kompliziert gestalten. Restriktionen und drohende Sendeeinstellungen hängen wie ein Damoklesschwert über den Mitarbeitern der Sender und trüben die Stimmung. Eine Art, dieser Atmosphäre zu entgehen, ist bei vielen der Humor. Und deshalb haben wir bei unserem Kollegen David Vorn anlässlich des heutigen Tags der Narren nachgefragt, ob es bei seiner Radioarbeit schon den einen oder anderen Aprilscherz gab.
In unseren Sendungen eigentlich nie, aber einmal haben meine Kollegen einen Scherz gemacht. Und eigentlich war ich Opfer dieses Scherzes. Und das war, die haben angerufen aus... hätten sie aus Indien angerufen, und einer hat gesagt, ja, ich höre schon seit Jahren Radio Prag, und mir gefallen ihre Sendungen unheimlich gut. Und dann hat er angefangen mehr zu klagen und zu sagen, ja, aber das ist schlecht und was werden sie machen? Und dann allmählich kam es mir so ein bisschen verdächtig vor. Und dann habe ich geschaut, wo kommt dieser Ruf her? Und da habe ich auf meinem Telefon, das war damals noch kein Handy, da habe ich gesehen, aha, das kommt aus dem Studio, das ist komisch. Und da habe ich ganz kurz unser Gespräch unterbrochen und gesagt, ich bin gleich wieder da. Dann bin ich zum Studio gerannt und da habe ich meine Kollegen da im Studio gefunden. Und dann war es vorbei und wir haben alle dann gelacht.
Also das bringt mich doch jetzt glatt auf eine Idee. Da könnte ich doch, aber pst, verraten Sie mich nicht. Vor unserem nächsten Beitrag hat unser Musikredakteur František Strempek wieder Musik für Sie vorbereitet. Diesmal gibt es einen Titel von Zenit, und zwar Ketja Dnecha Djevča, also Wenn dich ein Mädchen verlässt.
Budíš sa zo sna, rednú ti vlasy, načúvaš každým krokom pri dverách. V ušiach ti znejú tie isté hlasy, z každého kúta ona pozerá. Keď ťa nechá dievča, dievča neverné, vtedy nesmieš blúdiť bezcielne.
Made in Slovakia.
Nicht jedes Schmuckstück wird zum Ballkleid oder aus einem festlichen Anlass getragen. Einige Teile sind eher mit der Natur, mit Traditionen und der Welt der Jagd verbunden. In der westslowakischen Stadt Trnava gibt es deshalb schon seit über 30 Jahren einen Goldschmied, der zusammen mit seiner Ehefrau einen etwas ungewöhnlichen Weg eingeschlagen hat. Sie spezialisieren sich auf sogenannten Jagd- oder Jägerschmuck. Im Rahmen einer Ausstellung erkundigte sich unser Kollege Radoslav Haring nun, wie es dazu kam. Manche Dinge haben sich in der Welt der Menschen seit tausenden Jahren kaum verändert. So beispielsweise wollen sich Jäger auch heute noch mit Trophäen von ihrer Beute schmücken. Was sich verändert hat, ist allerdings die Form. So hängt man sich heute nicht einfach mehr Knochen oder Zähne an einer Schnur um den Hals, sondern lässt sie sich zu hochwertigen Schmuckstücken aufarbeiten. Einer der wenigen, die sich dieser Kunst hier in der Slowakei widmen, ist Dušan Keleši mit seiner Frau. Für diesen speziellen Bereich der Schmuckherstellung entschied er sich dabei bereits während seiner Lehre.
In der Zeit, als ich die Ausbildung zum Goldschmied und Juwelier machte, ging ich mit meinem Vater sehr oft in den Wald. Mein Vater ist Jäger. Damals sah ich, dass der Jägerschmuck nicht so aussah, wie ich mich das vorgestellt hätte. Mit den Jahren habe ich meinen Stil dann so ausgefeilt, wie es die Kunden heute sehen können.
Da man den Schmuck hier bei uns im Radio nicht sehen kann, bitten wir Dušan Keleši um eine ausführlichere Beschreibung dessen, was denn Jagdschmuck im Allgemeinen und auch im Speziellen in seiner Ausführung eigentlich ausmacht und worin er sich von anderem Schmuck unterscheidet.
Also zuerst mal zu dem Motiv. Das Motiv ist natürlich wichtig. Es gibt da immer einen Ast, es gibt da immer eine Eiche, ein Eichenblatt oder ein Ahorn, Buchen oder Lindenblatt. Sowas verwenden wir. Da ich selbst Goldschmied bin, stelle ich nur Dinge aus Silber oder Gold her, also aus Edelmetall. Und bei echtem Jägerschmuck tendierte der Mensch schon immer, seit er auf die Jagd geht, dazu, sich mit verschiedenen Knochen und so weiter zu schmücken. Das hat wirklich schon eine sehr, sehr lange Tradition. Heute nehmen wir als moderne Jäger bestimmten Tieren bestimmte Trophäen ab. Meist handelt es sich um Hirschwild, den man die Eckzähne abnimmt, die sogenannten Grandeln. Den Wildschweinen werden wiederum verschiedene Borsten, aber auch Zähne abgenommen. Das müssen aber nicht nur die Hauer sein, die die meisten Leute kennen. Und auch von Füchsen gibt es Trophäen. Es handelt sich aber immer um solche Trophäen, die sich der Jäger vom erlegten Wild nimmt.
Schmuck ist heute überwiegend eine Domäne der Damenwelt. Doch gerade bei diesen speziellen Stücken für eine Welt, in der immer noch Männer dominieren, ist anzunehmen, dass hier doch auch vermehrt für die Herren der Schöpfung angefertigt wird.
Natürlich machen wir auch Sachen für Herren. Dabei handelt es sich um verschiedene Stücke, beispielsweise Rosetten aus Hirschgeweih, in die Kandeln integriert sind, und natürlich Edelmetall, also Gold oder Silber. Diese werden dann anstelle einer Krawatte getragen. Dann gibt es auch solche natürlich gehaltenen Ledergebilde, die mit einem größeren, typisch männlichen Anhänger versehen sind. Auch da wird Material von verschiedenen Wildarten verwendet. Im Grunde kann alles als Trophäe betrachtet werden, was einem Mann gefällt und was wir in irgendeiner Form verarbeiten können. Das ist alles kein Problem.
In über 30 Jahren hat Dusan Keleshi mit seiner Frau, die ebenfalls gelernte Goldschmiedin ist, bereits die verschiedensten Schmuckstücke angefertigt, wobei jedes ein Original und einzigartig war. Und bei Schmuck kommen wir einfach nicht umhin zu fragen, welches Teil wohl das wertvollste von allen war und warum.
Also das eindeutig teuerste Schmuckstück war auch das schwerste. Wie Sie wissen, steigt der Goldpreis heute ständig. Das Teil wog ungefähr 150 oder 160 Gramm und es bestand aus Weißgold. Außerdem enthielt es eine Trophäe von einem Elefanten, also von dessen Schwanz, und in der Mitte zeigte es einen handgefertigten Elefanten. Das Stück hatte einen Wert von etwa 15.000 Euro.
Die Jäger, vor allem wohl Hobbyjäger, lassen sich die Präsentation ihrer Trophäen also auch ordentlich was kosten. Jagdschmuck ist dabei, genau wie die Jagd selbst, ein kontroverses Thema. Für die einen als Tradition und Naturverbundenheit gefeiert, für andere eine Verherrlichung der Tötung von Tieren als Lifestyle. Trotzdem scheint beides nach wie vor einen Platz in unserer Gesellschaft zu haben, auch hier in der Slowakei. Und das war's auch schon wieder für heute von uns. Tonmeisterin Romana Schunderlikova und Redakteurin Kerstin Jakubik freuen sich, dass Sie wieder mit dabei waren und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören, do počutia.
Jak svítila kostbíla, oh, jak se stydela, výstřel za výstřelem padal, pršelo černé. Oh.